Ich hoffe, wir glauben, was in ihr steht, denn darüber werden wir heute Abend einiges hören. Wenn ihr sie dabei habt, könnt ihr sie aufschlagen, und wenn nicht, dann könnt ihr dank PowerPoint hier vorne einfach mitlesen. So, wir wollen in Matthäus 6, 24 gehen. Und dort möchte ich euch einfach bitten, das nicht einfach so runterzulesen, sondern wir wollen das mal ein bisschen auf uns wirken lassen. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Genauso wenig könnt ihr zur selben Zeit für Gott und das Geld leben. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Leben bedeutet mehr als nur Essen und Trinken. Und der Mensch ist mehr als seine Kleidung. Seht die Vögel an. Sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass er sich um euch noch viel, viel mehr kümmert? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben auch nicht um einen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht die Blumen auf den Wiesen an, sie arbeiten nicht und kümmern sich auch nicht um ihre Kleidung. Wenn aber Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, dass es heute auf der Wiese grünt und morgen vielleicht schon verbrannt wird, meint ihr, dass er euch dann vergessen würde? Vertraut ihr Gott so wenig? Hört also auf, voller Sorgen zu denken. Werden wir genug zu essen haben? Was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Wollt ihr denn leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und sich nur mit diesen Dingen beschäftigen? Euer Vater im Himmel weiß ganz genau, dass ihr das alles braucht. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben. So wird er euch alles geben, was ihr nötig habt. Deshalb habt keine Angst vor der Zukunft. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat, denn Gott wird auch morgen für euch sorgen. Vater, und ich bete, dass du deinem Wort heute Abend Kraft gibst, Autorität und Vollmacht. Heiliger Geist, sprich zu unserem Herzen und nicht zu unserem Verstand. Wir beten, dass du unser Herz, unser Sein tief innen drin veränderst, dass du Festungen erschütterst, Festungen des Misstrauens, des Unglaubens, Festungen der Erziehung. Herr, dass wir dich völliger erkennen, völliger verstehen und tiefer begreifen, wie sehr du uns erlöst hast, welch herrliches Erbe du für uns schon jetzt und hier bereitet hast. In Jesu Namen beten wir. Amen. Dieses Kapitel, das wir jetzt gelesen haben, beschreibt eine der größten Verheißungen Gottes an uns Christen und gleichzeitig beschreibt es unsere größte Not. Nämlich die Not, dass wir es nicht glauben. Wer von euch glaubt, dass wirklich von ganzem Herzen, wir machen jetzt noch nicht Hand heben und Hand nicht heben, aber wenn du mal ganz ehrlich zu dir selber bist, was wir gelesen haben, wer lebt darin vollkommen? Wahrscheinlich die wenigsten von uns. Hört auf, voller Sorgen zu denken. Werden wir genug zu essen haben? Was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Das sind ja nur die Synonyme, die Jesus hier aufzählt, um die es geht. Was er damit meint, ist das der gesamte Bereich unserer Lebensversorgung. Mein Haus, meine Wohnung, mein Auto, meine Sozialversicherung, meine Krankenversicherung, meine Rentenversicherung, die Ausbildung meiner Kinder, die Reparatur meiner Heizung und so weiter und so weiter. Vielleicht denkst du jetzt, ja Mensch, was reden wir davon? Ich bin hier heute wegen der Heilung hergekommen, ich wollte geheilt werden. Wir haben ja auch heute Heilungsgottesdienst, wie immer, an jedem Monatsende. Ich denke, das hat sehr, sehr viel mit Heilung zu tun. Und ich darf dir versichern, Heilung ist ein ganzheitlicher Prozess. Was nützt es dir, wenn du von einem körperlichen Leiden geheilt wirst, aber dein Verhältnis zu Gott ist gebrochen? Was nützt es dir, wenn du gesund bist und du kannst Gott trotzdem nur sehr schwer vertrauen? In der Bibel lesen wir die Geschichte von 10 Lahmen oder Aussätzigen, die zu Jesu kamen, die wurden alle geheilt. Ein einziger kam zurück und sagte Gott, Dankeschön. Die anderen, die waren froh, dass sie gesund waren und haben ihr altes Leben einfach weitergelebt. Wo Gott möchte dir mehr geben, als nur eben mal geschwind eine Heilung. Gott möchte dir ein erfülltes Leben geben. Deswegen ist Heilung auch immer ein ganzheitlicher Prozess. Viele leiden unter Angst und Angst ist für mich auch Krankheit. Existenzangst ist für mich auch Krankheit. Furcht vor dem Morgen, das ist für mich auch Krankheit. Und Gott möchte dich ganzheitlich anrühren, Gott möchte dich ganz und gar heilen. Und die Botschaft von heute heißt, sorgenfrei leben. Wenn ich Gott für mein tägliches Leben hundertprozentig vertrauen kann, dann wird es mir auch relativ leicht fallen, ihn für meine Heilung zu vertrauen, denn Heilung gehört auch zum Leben. Und wenn ich ihn für meine Heilung vertraue, dann kann ich ihn auch für meine Finanzen vertrauen. Für eine kaputte Heizung vielleicht. Wir haben ja hier heute Abend wieder einige wunderbare Erfahrungsberichte von Menschen gehört, die mit Gott einfach krasse Dinge erlebt haben. Und das ist das, was Gott tagtäglich mit dir tun möchte. Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird dir all das andere zufallen. Und das schließt auch Heilung mit ein. Wenn du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest, dann wird Gott alles andere dir zufallen lassen. Das schließt auch deine körperliche Heilung mit ein. Warum haben wir gerade so große Not, dieses Kapitel zu glauben? Weil wir es nicht gewohnt sind zu glauben. Weil wir oft so erfüllt sind von Misstrauen. Und ich rede jetzt nicht, Glauben heißt nicht, ich halte dieses Kapitel intellektuell für wahr. Ja, das natürlich, das ist richtig, das stimmt. Ja, na klar, sicher, steht ja in der Bibel. Sondern Glauben ist mehr. Glauben heißt, ich lebe es. Glauben heißt, ich erfahre es. Solange du nur etwas intellektuell für wahr hältst, sagst ja, ich bin Christ, natürlich glaube ich, was in der Bibel steht, es aber nicht lebst, ist es kein Glauben. Amen? Amen. Es fällt uns oft deshalb so immens schwer, an diese Dinge, die wir gerade gelesen haben, zu glauben, weil wir oft scheinbar nur das Gegenteil sehen. Weil wir oft auch von unserer Erziehung, unserer säkularen Erziehung und manchmal sogar von unserer geistlichen Erziehung so konditioniert worden sind, dass wir für uns selber zu sorgen haben. So haben wir es halt gelernt. So, deswegen müssen wir uns immer wieder zuallererst auch eine Frage stellen, wenn wir solche provozierenden Verse in der Bibel auch lesen, dann müssen wir uns die Frage stellen, wer ist der Autor? Jesus, was ist er für dich? Was ist Jesus für dich? Ist er ein Spinner? Ein Lügner? Ist er ein guter, aber völlig abgehobener Mensch ohne Realitätssinn gewesen? War er ein Idealist? Jemand, der so von einer idealistischen Welt schwärmte? Oder ist er für dich wirklich, wie es die Bibel sagt, der Weg, die Wahrheit und das Leben, nämlich dein Leben. Und wo immer wir mit solchen Aussagen konfrontiert werden, ist das auch die Frage, die wir uns stellen müssen. Entweder ist Jesus eine authentische Person, er ist der Sohn Gottes, der lebendige Gott im Fleisch, und dann ist es, was er sagt, wahr, und dann muss es einen Weg geben, dass wir das erfahren. Und wenn wir es nicht erfahren, liegen die Fehler nicht bei Gott, sondern bei uns Menschen. Oder er ist einer dieser Zustände hier. Ne? Und da müssen wir uns fragen, warum glauben wir dann überhaupt noch? Warum sitzen wir sonntags hier noch? Ne? Aber manchmal sind diese Dinge gar nicht so klar für uns. Wisst ihr, warum ich das sagen kann? Weil sie manchmal für mich nicht klar sind. Manchmal ertappe ich mich selber sogar dabei, zu fragen, hat Jesus vielleicht etwas zu ideal gemeint? Bis er mich dann überführt und er zeigt, dass der Problemfall ich selber bin. Aber zurück zu Matthäus 6. Warum fällt es uns so schwer zu glauben, dass Gott uns versorgt? Dass Jesus sagt, warum sorgst du dich um dein Essen, Trinken und Kleidung? Tracht doch zuerst nach dem Reich Gottes, dann fällt dir alles andere zu. Warum fällt es uns so schwer? Warum haben wir so verdrehte Prioritäten in unserem Leben? Denn das ist unser Problem. Unsere Prioritäten liegen falsch. Wir trachten zuerst nach dem Essen, dem Trinken, dem Anziehen, der Wohnung, dem Auto und. Das sind wichtige Dinge. Gott weiß, dass wir sie brauchen. Aber wir trachten zuerst danach und anschließend mit dem Rest der Ressourcen an Zeit und Energie, die wir übrig haben, da suchen wir dann Gott. Warum fällt uns das so schwer? Ich möchte sagen, wie in allen Glaubensdingen schauen wir nämlich zuerst auf die anderen, anstatt auf uns. Mir fällt es immer wieder auf, wenn ich mit Menschen spreche, über den Glauben, über solche Dinge, dann erzählen sie mir, da war der so und so und Schwester F und Bruder G und sonst der. Ja, bei dem ist das auch nicht passiert. Und da ganz weltbekannter Prediger und stell dir vor, was ihm passiert ist. Und wir Menschen sind interessanterweise Weltmeister, sofort irgendwelche Negativbeispiele irgendwo vorzukramen und diese Negativbeispiele zu unserer Referenz zu machen. Interessanterweise hörst du eher seltener, dass Leute sich auch mal an ein positives Beispiel erinnern und das zu ihrer persönlichen Referenz machen. Und oft viel mehr geschieht es im Stillen. Wir reden gar nicht mal drüber. Wir nehmen etwas wahr an unserem Nächsten. Denken, naja, bei dem hat es ja auch nicht geklappt. Wieso sollte es denn bei mir klappen? Stimmt das? Kann ich da mal ein leises Amen haben? Ne? Lass uns einfach ehrlich sein. Gott kennt uns sowieso. Ich möchte dir eine kleine Medizin dafür anbieten. Nach seiner Auferstehung begegnet Jesus seinen Jüngern mehrmals. Unter anderem trifft er sie nochmal am See. Und da sitzt der Johannes und der Petrus. Und Jesus lässt da so einen Satz fallen, der die Vermutung nahelegt, dass Johannes leben wird, solange bis der Herr wiederkommt. Und Petrus fragt gleich, ja Herr, was wird aus Johannes? Was hat das zu bedeuten mit meinem Freund Johannes? Petrus steckte schon wieder mal seine dicke, lange Nase in die Dinge eines anderen. Und was sagte Jesus zu ihm? Was soll diese Frage? Wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Und dann kommt der entscheidende Satz. Und das solltest du dir in dein Herz stecken. Folge du ihm nach. Wenn du in der Versuchung bist, irgendeinen Christen, den du kennst, und seine negativen Erfahrungen zu deiner Referenz zu machen, dann denk mal an diesen Satz, folge du mir nach. Jesus sagt, hör mal, der andere geht dich gar nichts an. Du kennst ihn doch gar nicht. Du weißt doch gar nicht, was in seinem Leben gelaufen ist. Du weißt doch gar nicht, ob er mir wirklich vertraut hat. Du weißt doch gar nicht, ob er wirklich die richtigen Prioritäten gesetzt hat. Wieso kannst du ihn dann für dich zur Referenz nehmen? Du sollst mir nachfolgen. Und das ist das, wenn es darum geht, Gott zu vertrauen. Schau dich nicht überall nach den Negativbeispielen um, sondern erkenne, dass Gott dich persönlich anspricht. Und du hast eine ganz eigene Berufung, eine ganz eigene Schuhgröße, ein ganz anderes Profil. Und fange an, du Gott zu vertrauen. Folge du ihm nach. Und schau nicht, was mit anderen gewesen ist oder sein wird. Wir sollen uns nicht mit anderen vergleichen. Das sagt die Bibel immer wieder. Und selbst wenn jemand überaus großartige Dinge erlebt, dann kann er uns ein Beispiel sein, eine Ermutigung, aber ich darf trotzdem mein Leben nicht mit seinem vergleichen. Sondern Gott wird mit mir meinen Weg gehen. Und Gott ist treu. Aber der Teufel ist ein Weltmeister, das zu benutzen und dein Herz zu verdrehen. Und dir zu sagen, schau, bei ihm hat es auch nicht geklappt. Und bei dem auch nicht. Und bei dem auch nicht. Und weil wir alle aufeinander starren, geht keiner vorwärts. Und Gott wartet. Wie kommen wir nun in diese herrliche, überfließende Versorgung Gottes hinein, die uns frei macht von diesen Sorgen, diesen Ängsten, die uns quälen, die uns bedrängen? Und wir leben in dieser Angst, wir leben in dieser Furcht. Aber Jesus hat verheißen und gesagt, warum sorgt ihr euch denn? Warum bemüht ihr euch so? Jesus hat, Jesus hat hier eine Bedingung gegeben. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, dann wird er euch alles geben, was ihr nötig habt. Das ist die Voraussetzung, unter der der Segen Gottes fließen wird, wo wir keine Angst und keine Furcht haben müssen. Wo wir in ein Leben reinkommen, in dem Gott uns versorgen wird. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz, dann wird er dir alles geben, was du nötig hast. Und wir mögen vielleicht sagen, ach, das habe ich schon so oft gehört. Aber es ist die Tatsache. Und wir werden lernen, was es heißt, Gott den ersten Platz zu geben. Für uns ist es manchmal so schwer, was heißt es denn, den ersten Platz? Was uns dann spontan einfällt, ist, ach, noch weniger sündigen. Ich sündige doch schon so wenig. Noch mehr Bibel lesen. Oh, ich lese doch schon jeden Tag einen Vers. Noch mehr religiöse Pflichterfüllung. Ich bin doch schon so heilig. Ich gehe doch sonntags, komme ich um 7 in den Gottesdienst und gehe erst um 7:45. Hey, ich kann gute Nachricht für dich. Gott ist daran überhaupt nicht interessiert. Gott ist an deiner religiösen Pflichterfüllung absolut null interessiert. Gott hat keinen Bock auf deine religiöse Pflichterfüllung. Sie kotzt ihn schlichtweg an. Amen. Aber Gott hat voll Bock und Sehnsucht nach deiner Liebe. Was passiert, wenn wir uns verlieben? Das Objekt unseres Verliebtseins rückt auf die Rangliste Nummer 1 unseres Denkens. Also ich spreche da im Moment aus Erfahrung. Ja? Simon, ja, das ist gut, er ist gerade weg bei seiner Jugendgruppe. Mein Junge ist hoffnungslos verliebt. Hoffnungslos. Okay, wir streiten nachher weiter. Und die absolute Rangliste Nummer 1 der Prioritäten, die er setzt, hat einen Namen, den verrate ich jetzt natürlich nicht, aber alles wird nur noch um diese Person herum arrangiert. Und du musst ihn nicht dazu zwingen. Das funktioniert von ganz alleine. Und das ist das, wenn wir uns Gott so nähern. Diese Person, wir wollen dieser Person gefallen, wir zwingen es nicht dazu. Und das ist das, was Gott gerne möchte, dass du in diese Beziehung zu ihm findest. Gott möchte, dass du dich in ihn verliebst. Hoffnungslos verliebst. Ich schieß gleich mit dem Laserstrahl hier. Ja, du hast keine Hoffnung auf was anderes als auf Gott. Wir streiten nachher weiter. Wo ist denn der Ordnungsdienst? Hier bringen Sie mal die Frau nach hinten, gell? Stefan. Ich warne dich, sei ja nicht mit einer Fürbitterin verheiratet. Er hat sogar den Ordnungsdienst in der Gewalt. Okay. Ja, Gebetsschild. Okay. Aber das ist das, was Jesus meint. Gib Gott und seiner Sache den ersten Platz. Lass Gott den Held werden. Lass Gott die Nummer eins werden in deinem Leben. Bemühe dich, ihn kennenzulernen. Bemühe dich, sein Wesen kennenzulernen. Bemühe zu verstehen, wie sehr er dich eigentlich liebt. Ich habe vor einigen Monaten oder Wochen über die Güte Gottes gesprochen. Es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr treibt. Gottes Absicht ist, dir seine unendliche Güte zu zeigen, um dich auf seine Seite zu ziehen und nicht vor dir ein Drohpotenzial aufzubauen, damit du angstschlotternd ihm gehorchst. So, wenn du das verstehst, dann kannst du dich Gott ganz anders nähern. Und Gott klopft an, Gott tritt die Tür nicht ein bei dir. Aber wenn du begreifst, wer er ist, dann wird es dir leicht fallen, ihn an die erste Stelle zu setzen. Das hat nichts mit religiöser Pflichterfüllung zu tun, sondern das bedeutet, dass du lernst, du bist geliebt. Du schaust nicht mehr auf Menschen. Du schaust nicht mehr auf natürliche Gelegenheiten. Du weißt, du bist das geliebte Kind des großen Königs. Und wenn du Matthäus 6, 31, 33 wirklich erfahren möchtest, dann beginne eine Beziehung mit Gott. Versuche ihn kennenzulernen, wie er wirklich ist. Reserviere ein bisschen Zeit. Sprich einfach mal mit ihm, so wie dein Schnabel gewachsen ist. Versuch mal einfach in der Bibel zu lesen, auch wenn das schwerfällt, in den Psalmen, in den Evangelien. Bitte den Heiligen Geist, dir vielleicht einfach einen Vers zu erleuchten. Manchmal ist ein Vers schon so hammermäßig und haut rein. Und der Heilige Geist gibt dir eine Offenbarung des Wesens Gottes aus einem einzigen Vers. Oder sitz einfach mal still da und hör gute Musik und denke über Gott nach. Und der Heilige Geist kommt und gibt dir eine Offenbarung. Schau mal, wenn du verliebt bist, dann gibst du ja auch nicht einfach so, ja, wir treffen uns 3 Minuten und nach 3 Minuten ist Schluss. Du hast überfließend Zeit. Und wir sollten auch anfangen, Gott überfließend Zeit zu geben. Und das hat auch wieder mit Prioritäten zu tun. Investiere darin, Gott besser kennenzulernen. Nicht ein besserer religiöser Pflichterfüller zu werden, sondern ihn kennenzulernen. Nimm dir mal die Zeit. Brich aus diesem Trott, dieser Hetze des Lebens aus und reserviere etwas Zeit für Gott. Wenn du keine Schau auf Gott hast, es gibt in der Bibel einen Vers, wenn die Menschen keine Vision, keine Schau mehr haben, dann werden sie wild und wüst. Wenn du keine Vision, eine Schau auf Gott hast, dann hast du automatisch eine Schau auf deine Probleme. Wir alle gucken irgendwo hin. Und wenn du Gott nicht wirklich siehst, dann siehst du eins, nämlich deine Nöte, deine Sorgen, deine Probleme. Und das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst, ne? Ob du nur so rumläufst und guckst immer nur auf den Boden, wo du den ganzen Dreck siehst, oder ob du nach oben schaust, da wo dein Herr ist, der dich versorgt, der dir alles geben möchte, was du brauchst. Unsere Vision entscheidet, was wir sehen und erleben. Wenn du keine Vision, keine Schau von Gott hast, wirst du kurzsichtig und landest bei deinen Problemen und Nöten. Und dann kannst du ihn auch nicht den ersten Platz geben. Dann bist du so überwältigt von deiner Not, dass du noch mehr Gas gibst, um dieser Not Herr zu werden. Und indem du noch mehr Gas gibst, hast du noch weniger Zeit, Gott kennenzulernen. Das ist ein Teufelskreislauf, in dem viele sich bewegen. Wir jagen voller Sorgen den Forderungen des täglichen Lebens nach. Wir legen uns selber ein Joch auf, von dem Christus uns eigentlich befreit hat, das wir nicht mehr tragen sollen. Und indem wir dieses Joch auch der Selbstversorgung tragen, geraten wir immer tiefer unter das Gesetz. Du sagst vielleicht ja Gesetz. Das Gesetz sind einmal die 10 Gebote, das moralische Gesetz. Das hat keiner von uns halten können, deswegen starb Christus am Kreuz für alle Schuld. Aber das Gesetz ist noch viel breiter. Es gibt auch ein sogenanntes Schöpfungsgesetz. Ich habe das mal ein bisschen zusammengefügt. Da haben wir die ethischen Gesetze, ne? Zum Beispiel nicht stehlen, töten, ehebrechen, lügen, begehren, kein Götzendienst, Gottes Namen ehren, den Sabbat ehren, die Eltern ehren. Ist in den 10 Geboten zusammengefasst, in den Moralgesetzen. Wir alle haben diese Gesetze gebrochen. Paulus sagt, dieses Gesetz dient dazu, uns zu zeigen, dass wir einen Erlöser brauchen. Aber es gibt noch ein anderes Gesetz, unter das wir gekommen sind seit dem Sündenfall, und das sind die Schöpfungsgesetze. Und da gibt es Gesetze, das Gesetz der Ästhetik. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir alle so in einer gewissen Weise einen ästhetischen Geschmack haben? Dass es bestimmte Dinge gibt, da rollen sich uns die Zehennägel rückwärts auf, wenn wir das sehen? Das ist das Gesetz der Ästhetik. Es gibt Gesetze der Wirtschaft. Wirtschaftliches Handeln folgt Gesetzmäßigkeiten. Das Gesetz der Logik, das Gesetz der Gefühle. Bioorganismus, das Gesetz der Energie, der Materie, zweiter thermodynamische Hauptsatz, das Gesetz des Raumes und der Zeit, Mathematik, soziale Beziehungen, Sprache und Symbole. Und wir sind alle auch unter diesen Gesetzmäßigkeiten gefangen. Was tat Jesus, als er auf der Erde wirkte? Konstant hebelte er diese Gesetze aus. Er brach das Gesetz zum Beispiel der Materie, indem er Brot vermehrte. Amen. Er brach das Gesetz der Energie, indem er auf dem Wasser lief. Dinge tat, die eigentlich unmöglich waren. Er brach bioorganische Gesetze, indem er Tote auferweckte. Wir könnten noch viel mehr Dinge aufzählen. Was ich euch damit sagen möchte, wir sind auch unter diesem Gesetz Gottes und diese Gesetze nehmen uns gefangen, wenn wir Gott nicht am ersten Platz haben, und diese Gesetze dominieren unser Leben. Was sagte Gott zu Adam? Deiner Frau zuliebe hast du mein Verbot missachtet, deswegen soll der Ackerboden verflucht sein. Hier kam das erste Schöpfungsgesetz in Kraft. Ne? Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Wirtschaftsgesetze, Input, Output. Du musst was tun, dass überhaupt was kommt. Es war vorher nicht so. Der Boden war nicht verflucht vorher. Es war für Adam überhaupt keine Frage. Er musste sich gar nicht ernähren. Er musste für seine Ernährung gar nichts tun. Du bist auf ihn, den Acker, angewiesen, um etwas zu essen zu haben, aber wird dir immer wieder Dornen und Disteln tragen. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Das ist eines der Gesetze, unter das wir durch den Sündenfall gekommen sind. Wir arbeiten hart, und trotzdem spüren wir, es reicht nicht. Die Beschaffung von Nahrung und Kleidung war überhaupt kein Thema für Adam und Eva. Auch nicht die Frage, wo wohnen wir? Wie bewegen wir uns? Mobilität, die Frage nach Status, die Frage nach Statussymbolen, das war alles keine Frage. Sie waren vollkommen und perfekt versorgt. Weißt du, dass das eigentlich das ist, wozu du und ich geschaffen sind? Darum sagt Jesus, der Mensch ist mehr wert oder ist mehr als Essen und Trinken. Leben ist mehr als Essen und Trinken. Jesus sagt, du bist ja gar nicht dafür geschaffen worden, lieber Mensch, morgens um 8 aufzustehen und abends um 17 Uhr erschöpft nach Hause zu kommen. Dafür habe ich dich, der allmächtige Gott, nicht gemacht. Du bist durch den Sündenfall in diese Tretmühle hineingefallen. Der Mensch wurde von Gott dafür nicht geschaffen. Mach's nochmal eins zurück. Darum sagte Jesus, Leben bedeutet mehr als nur Essen und Trinken und der Mensch ist mehr als seine Kleidung. Du bist dafür nicht geschaffen. Und wenn du das verstanden hast, dann kannst du verstehen, was Jesus sagt. Warum sorgt ihr euch um diese Dinge? Trachtet doch zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Ihr werdet nachher sehen, Gott hat bereits Vorkehrungen getroffen, dass wir in dieser Tretmühle nicht mehr leben müssen. Und nochmal zurück, wir müssen uns immer wieder auch Bilder schaffen, um zu verstehen, was Gott uns sagt. Warum wollen wir Kinder? Wo ist Tabea? Tabea, warum wolltet ihr ein Kind? Haben wir ein Mikrofon da? Ich interviewe jetzt mal die Tabea. One, two. Tabea, warum wolltet ihr ein Kind? Ist interessant, ne? Ist angeschaltet. Ich guck mal. Kannst du noch überlegen, Tabea? Zeit gewonnen. Versuch mal, dein Herz sprechen zu lassen. Ganz, ganz einfach deine Gefühle. Denk gar nicht mal viel.
Weil ein Korsten seine Ohr tickt. Nee, Quatsch. Ist zum Glück nicht da. Nein.
Na, ist nicht da, der Korsten.
Weil man einfach was von uns in die Welt setzen wollten, also was von uns beiden Teil hat, dass wir ja ein Nachkommen haben von uns. Mhm. Mhm.
Aber der verursacht doch Kosten, Dreck, schreit, kostet Geld. Warum macht ihr euch so eine Mühe? Das wäre doch viel bequemer ohne.
Aber das Resultat, was man davon hat, also schlecht zu erklären. Einfach genau Liebe für das Kind.
Das wollte ich hören. Warum haben wir noch Schwangere hier? Es sind noch Schwangere hier. Wemmler. Sonja. Oh. Ganz neue Nachrichten. In der Regel wollen wir Kinder. Wir freuen uns auf die Kinder aus Liebe. Wir haben ein Verlangen, uns auszudrücken in den Kindern, natürlich. Wir wollen ein Gegenüber haben. Es ist Liebe. Jetzt mal andersrum gefragt. Zeugst du ein Kind und sagst, oh, hoffentlich kann der gleich loslegen und schaffen, ne? Wenn es ein Mädchen ist im Haushalt und wenn es ein Bub ist, geht er gleich, kriegt gleich mal einen 635-Mark-Job aufs Auge gedrückt. Der muss Kohle mit reinbringen. Ne? In der dritten Welt mag das vielleicht so sein. Viele Kinder bedeutet gute Altersversorgung. So. Aber wenn wir uns mal von unseren menschlichen Schwächen distanzieren und gehen nochmal an das wenig Gute, was in uns ist, dann möchten wir Kinder haben aus Liebe. Und dann möchten wir diesen Kindern, wenn sie in die Welt kommen, alles bieten können, was wir bieten können. Wir denken noch nicht daran, dass die für ihr Shoppen arbeiten müssen. Wir denken noch nicht daran, dass sie für ihr Kinderzimmer arbeiten müssen. Wir denken noch nicht daran, dass sie für ihr Essen arbeiten müssen. Das ist alles da. Das Kind kommt an, ein wunderbares, schönes Bettchen ist da, das Kinderzimmer ist da. Alles ist perfekt bereitet. Das Kind braucht nur Kind sein. Und den ganzen Tag stehen wir um die Wiege rum und machen merkwürdige Geräusche, verdrehen die Augen und freuen uns einfach, das Kind ist da. Hey, mein Kind. Selbe ist eigentlich, wenn wir heiraten. Welcher Mann würde nicht davon träumen, zu sagen, wenn ich es könnte, ich würde meiner Frau, die müsste den ganzen Tag einfach nur schön sein. Das ist alles, ne? Und davon träumen natürlich auch alle Frauen, ne? Aber das ist das, was Gott mit dir tun möchte. Gott sagt, du bist nicht dafür von mir geschaffen worden, dass du morgens um 8 Uhr die Stechuhr drückst und abends um 18 Uhr erschossen nach Hause kommst und dann nur noch die Tagesschau sehen möchtest und was weiß ich noch, irgendeinen komischen Fernsehfilm, dann fällst du ohnmächtig ins Bett. Und als sich der Mensch von Gott trennte, fiel er aus dieser Versorgung heraus. Und Gott sagte, okay, du willst selber Gott sein. Sorry, Adam, dazu gehört aber auch, dass du für dein Leben sorgen musst. Was machst du, wenn deine Kinder plötzlich flippen anfangen, rumspinnen? Dann sagst du, okay, dann geh doch, such dir eine Wohnung und dann erleb mal, wie teuer das Leben ist. Erfahrung. Und das ist das, was mit dem Menschen passiert ist. Der Mensch sagte, ich will Gott sein. Und Gott sagt, okay, hier, die ganze Erde gehört dir. Dummerweise musst du nun eben den Acker selber beackern. Das gehört halt mit dazu. Und seitdem reicht es uns hinten und vorne nicht mehr. Seitdem sind wir unter das Gesetz gefallen und manche kommen mit diesen Lebensgesetzen besser klar als andere. Es gibt ja Reiche und es gibt weniger Reiche. Manche kommen ganz gut klar und manche nicht. Das ist der Fluch, der auf dieser ganzen Welt lastet. Egal, wie sehr wir uns anstrengen, es reicht irgendwie nie für alle. Obwohl genug da wäre. Die Ökonomen, Wissenschaftler sagen, es sind genügend Ressourcen auf der Welt für alle da. Weil unser Herz verdorben ist, weil wir habgierig sind, schaffen wir es auch, keine gerechte Ordnung aufzustellen. Wir bemühen uns um gerechte Wirtschaftssysteme. Es funktioniert nicht. Wir bemühen uns um den Sozialstaat und wir erleben gerade im Moment, wie der deutsche Sozialstaat nach 50 Jahren dabei ist, sich weitestgehend aufzulösen. Und viele zittern vor Angst. Was kommt jetzt? Wer zahlt mir meine Krankenversicherung? Wer zahlt mir dies? Wer zahlt mir das? Wer zahlt mir jenes? Und ich sage euch etwas, die Botschaft heute Abend wird wichtig sein für die Zukunft. Weil wir auch als Christen in Zeiten hineinkommen werden, wo du mehr denn je lernen wirst, zu erkennen, dass Gott dein Versorger ist. Und nicht der Staat, nicht dein Nachbar, nicht irgendwelche, vielleicht habe ich noch irgendwo ein paar reiche Freunde. Ich sagte, Gott wird dich in Situationen reinstürzen, wo nichts mehr da ist. Und wo er dich versorgt. Wo er vielleicht sogar sagt, gib weg. Und du sagst, ja, dann habe ich ja gar nichts mehr. Und Gott sagt, du hast mich. Und das ist mehr als genug. Und Gott möchte uns in Zeiten, in die wir vielleicht hineinkommen als Gemeinde, da stehen haben, dass wir ein Licht sind, wie es in Matthäus heißt. Ein Licht auf dem Berg, das nicht übersehen werden kann. Dass Menschen an unserem Leben sehen, hey, was ist mit denen los? Die haben ja alles, denen geht's ja voll gut. Und mir? Wie den Israeliten in Ägypten, die Plagen brachen über die Ägypter herein und die Israeliten waren versorgt. Darum sagt Jesus, warum sorgt ihr euch um euer Essen, Trinken, Anziehen und. Über das Morgen. Trachtet doch zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird dir alles andere zufallen. Die gute Nachricht ist nämlich die, dass Jesus am Kreuz uns nicht nur erlöst hat von unseren Sünden, sprich, dass wir Gott nicht gehorsam waren, sondern er hat auch den Fluch der Sünde auf sich genommen. Christus aber hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams unter die Nationen kommt in Christus Jesus. Am Kreuz hat Christus auch genau diesen Fluch weggetragen, den Fluch, der auf den Ackerboden gelegt war. 5. Mose 28 zeigt eigentlich, was Gott uns geben möchte, den Segen. Wenn wir ihm vertrauen. Wenn wir lernen, ihm vollkommen zu vertrauen. Wenn wir lernen, ihn kennenzulernen, so dass wir auch glauben können. Er hat den Fluch weggetragen, aus der Mitte genommen. Du lebst nicht mehr unter dem Fluch. Und damit lebst du auch nicht mehr unter dem Fluch, dass du bis zum Umfallen Sorgen und Ängste machen musst und arbeiten musst. Und jetzt missversteht mich bitte nicht. Ich rede nicht davon, dass wir ab morgen alle in Urlaub gehen. Ja? Wir sind als Menschen von Gott auch kreativ geschaffen. Aber Arbeit sollte nicht etwas sein, das uns fertig macht, kaputt macht, sondern es sollte etwas sein, das uns erfüllt. Und wir sollten erwarten, dass Gott uns alle in Position bringt, wo wir auch in unserer Arbeit Freude haben, wo wir nicht bis zum Umfallen arbeiten, wo wir 1000 Jobs haben müssen, damit wir irgendwie noch rumkommen, irgendwie noch unsere Rechnungen bezahlen können. Das ist genau das Leben, das Gott dir nicht geben möchte. Denn es ist das Leben, das vollkommen verhindert, dass du Gott überhaupt kennenlernst. Es ist das Leben, mit dem du auf deinem Grabstein irgendwann steht, Arbeit war sein Leben, Bums. Das heißt in Galater 3,12, das Gesetz ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Und wenn du wie ein Wilder schaffst, dann wirst du zwar leben, aber die Frage ist wie. Du bist voller Sorge, voller Angst, voller Stress, voller Burnout und du weißt am Abend nicht, wie packe ich den Morgen. Und das ist das, was Gott nicht will. Gott kann uns versorgen. Die Raben des Elias leben heute noch. Amen. Und die gute Botschaft ist, am Kreuz hat Gott diese Gesetzmäßigkeiten zerstört. Wir sind jetzt frei. Vollkommen frei. Und das will Jesus uns eigentlich sagen. Sorgt euch nicht um euren Lebensunterhalt, um Essen und Trinken und Kleidung, denn Leben bedeutet mehr als nur Essen und Trinken. Und der Mensch ist viel mehr als seine Kleidung. Und Gott will nicht mehr, dass du kämpfst um die Dinge des täglichen Lebens. Dass du Zeit verschwendest, nur um zu überleben, anstatt ihn zu suchen, ihn zu vertrauen. Der Teufel wird immer damit beschäftigt sein, dich so auf der Rennbahn des Lebens zu halten, dass du kaum Zeit hast, Gott wirklich kennenzulernen. Und du wirst nie in den Frieden reinkommen, den Gott hat. Nie in die Ruhe. Und das betrifft den ganzen Bereich deines Lebens. Und du musst verstehen, dass Gott dich nicht in einfach nur wie die Vögel, ne? Wir haben dann immer die Angst, wenn Jesus sagt, seht die Vögel in dem Himmel an. Hey, aber so mag ich nicht leben, gell? Ein paar Körnchen und das ist dann, gell, Gott? Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben und volle Genüge habt. Was Gott dir geben möchte, ist Überfluss. Manchmal höre ich so secretly, so hintenrum, ne? Das ist ja immer viele Leute, die ja was zu sagen haben, haben ja nicht den Mut, zu einem selber zu kommen. Die müssen das ja dann über 3, 4 andere sagen, ne? Ja, der Uwe, der redet immer nur vom Segen und vom Geld, ne? Kann ich nur lachen drüber. Das ist das, wovon die Bibel spricht. Und wenn du das ablehnst, dann leb doch einfach weiter in deiner Armut. Leb doch einfach weiter in deiner Kleinheit. Die Bibel ist voll von Verheißungen. Und der Teufel hat ein großes Interesse, das von dir fernzuhalten. Und was machst du dann? Dann strengst du dich halt noch mehr an. Das sind genau die Leute, die dann noch einen Job nehmen, noch mehr rennen, noch mehr tun und im Grunde genommen geistlich immer mehr versanden und verarmen. Aber Gott möchte dich segnen. Und er wird dich segnen, wenn du zu ihm kommst, wenn du ihm Zeit gibst, wenn du deine Prioritäten umbauen tust. Wenn du wegschaust von den Hilfsmitteln. Ich habe es euch schon mal gesagt, wir sind als Gemeinde im Moment in einer sehr spannenden finanziellen Lage. Und ich erfahre im Moment oftmals ganz starke Angriffe vom Feind Gottes. Du wirst es nicht schaffen, ihr werdet nicht durchkommen, ihr werdet bankrott gehen, ich werde euch fertig machen. Und dann kommen Gedanken in dir hoch, Überlegungen, wo du nach Lösungen vielleicht guckst, nach Sachen Ausschau hältst, Und da ist so stark die Stimme Gottes da, die sagt, verflucht ist der Mann, der Fleisch für seinen Arm hält und weicht in seinem Herzen vom Herrn. Verflucht ist der Mann, der Fleisch für seinen Arm hält und weicht in seinem Herzen vom Herrn. Fleisch für seinen Arm halten heißt, ich guck auf menschliche Lösungen. Ich guck nach irgendwelchen Dingen, die ich vielleicht machen kann. Ich schaue nach irgendwelchen menschlichen Methoden. Und ich schätze, was Gott im Moment tut. Du kommst an einen Ort, wo du merkst, dass du nichts anders hast als ihn. Und das ist der schönste Ort der Welt. Fürs Fleisch nicht. Dein Fleisch windet sich. Dein Fleisch hat gern 200.000 Euro auf dem Gemeindekonto und ach, dann ist ja wieder die Ruhe da. Aber ich sagte, dem Geist tut es so gut. Und Gott ist treu. Gott ist treu. Und das ist das, wo Gott dich hinbringen möchte, dass du an einen Punkt kommst, wo du keine Sorge mehr hast. Sorgt euch nicht um das, was ihr anzieht. Warum macht ihr euch so viel Sorgen um das Morgen? Wo du weißt, dass Gott dein Versorger ist. Viele leben Angst vor dem nächsten Monat. Diesen Nöten in eigener Kraft zu begegnen, dass du keine Zeit mehr hast, Gott zu finden. Und dasselbe ist mit Krankheit. So viele laufen von Pontius nach Pilatus, vergehen vor Sorgen und Gott sagt, sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Schau auf mich. Wie viele von uns hetzen aus dem Gottesdienst weg, ich muss zeitig daheim sein, morgen ist Montag, da geht die Arbeit wieder los und ich muss ausschlafen. Nur um bereit zu sein, wieder in ihr Hamsterrädchen zu steigen, ausgeruht und fit, um in der Woche wieder dabei zu sein und sich zu wundern, dass nichts läuft. Anstatt sitzen zu bleiben und zu sagen, hey, Gott ist der Herr auch über mein Leib. Er kann mir auch locker eine Stunde Schlaf erstatten. Silvia hat mir so einen interessanten Zettel gegeben, ne? Haben wir von einem katholischen Priester gekriegt, muss das mal Ausdruck bringen, mit der Stand drauf, 10 Euro zum Beispiel. Wie wenig oder komisch ist, dass 10 Euro so wenig Geld ist, wenn man einkaufen geht und so viel Geld ist, wenn man es ins Opfer werfen soll. Und dann war auch komisch, dass eine Stunde so wenig ist, wenn man einen Film anguckt, aber so viel, wenn man einer Predigt zuhören muss. Amen, ne? Ja? Ist es nicht interessant? Da zeigt sich, wie wir gepolt sind, wie wir konditioniert sind, was unsere Prioritäten sind. Wir investieren ins Falsche und deswegen funktionieren die Dinge nicht. Aber Jesus sagt, sorge dich nicht. Sorge dich nicht. Hört also auf, voller Sorge zu denken. Werden wir genug zu essen haben? Was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Wo sollen wir leben? Mit was sollen wir fahren? Wer zahlt unsere Kranken- und Rentenversicherung? Und Gott fragt dich ganz persönlich heute Abend, möchtest du so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Und sich nur mit diesen Dingen beschäftigen. Setz mal hier deinen Namen ein. Willst du, Uwe Dahlke, so leben wie ein Mensch, der Gott nicht kennt, der sich nur mit diesen Dingen beschäftigt? Setz deinen Namen mal da ein. Möchtest du so leben wie ein Mensch, der Gott nicht kennt und sich nur mit diesen Dingen beschäftigt? Dein Vater im Himmel weiß ganz genau, dass du das alles brauchst. Eine schöne Wohnung, ein anständiges Auto, eine anständige Arbeit, anständige Kleider, einen guten sozialen Status, Freunde, ein Partner, Freude, Erholung. Dein Vater im Himmel weiß ganz genau, dass du das alles brauchst. Gib nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in deinem Leben. Komm in Beziehung mit ihm. Werd sein Freund, seine Freundin. Such ihn. Nicht in religiöser Pflichterfüllung, sondern als Freund. Und dann wird er dir alles geben, alles, was du nötig hast. Und nicht nur das Allernötigste, sondern überfließend. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben und volle Genüge haben sollt. Warum zählt ihr Geld da, Mühen, Energie für das, was kein Brot ist? Sauren Verdienst für das, was euch nicht satt macht. Warum müht ihr euch so verzweifelt ab? Verwendet so viel Energie auf die anderen Dinge und so wenig Energie auf das Wesentliche. Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Hört, so werdet ihr leben. Und ich will mit euch einen ewigen Bund schließen und euch die beständigen Gnaden Davids geben. Gott will dir nicht nur das minimale Überleben sichern, er will dir die Fülle geben. Das Schöne und den Überfluss, wenn du ihm vertraust. Denk an den verlorenen Sohn, als er nach Hause kam. Seine Intention war, ich werde meinen Vater bitten, dass er mich als Arbeiter einstellt. Er hat erkannt, dass es selbst den Arbeitern besser ging als ihm, in seinem Status der Vaterferne. Und viele von uns nähern sich Gott so. Wir glauben, Gott gibt uns den Lohn eines Arbeites. Wir kriegen gerade mal so das Nötigste. Vielleicht noch ein kleines Weihnachtsgeld dazu. Aber was geschah, als der verlorene Sohn nach Hause kam? Er bekam einen kostbaren Mantel umgehängt. Die Schande wurde zugedeckt. Er bekam einen Ring an den Finger, das bedeutet, er bekam wieder ein Vermögen. Er bekam Schuhe an die Füße, das bedeutet, er wurde in Geschäftsfähigkeit eingesetzt. Er durfte wieder im Namen des Vaters Geschäfte tätigen. Und es wurde ein großes Fest gefeiert. Und das ist das, was Gott dir geben möchte. Gott sagt dir, komm zu mir und ich will dich nicht als Arbeiter, als Sklave aufnehmen bei mir. Du bist als Sohn und Tochter aufgenommen. Und so werde ich dich auch behandeln. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben und volle Genüge habt. Vater, und wir danken dir jetzt für dein Wort. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du dieses Wort in tiefer Klarheit in unser Herz fallen lässt. Wir wollen heute Abend verstehen, Jesus, dass du in dem neuen Bund, den du mit uns geschlossen hast in deinem Blut, nicht nur unsere Sünde und Schuld bezahlt hast, die Frage unserer Schuld ein für alle Mal geklärt hast, sondern dass dieser Bund auch schon jetzt für uns Segen bereithält, Vater. Dass den Fluch besiegt, der auf dieser Erde lastet, dass wir in Mühsal unser Brot verdienen müssen. Dass uns frei gemacht, dass wir uns nicht mehr sorgen müssen. Du wirst uns mit allem versorgen, was wir brauchen, Vater. Du wirst uns geben, was wir brauchen, was wir nötig haben, wenn wir dich an die erste Stelle setzen. Und in diesem Wissen wollen wir jetzt auch überleiten und Rainer wird uns ins Abendmahl führen, wollen das Abendmahl zusammen einnehmen. Und wir wollen verstehen, dass das mehr ist als nur der Bund, der deine Schuld weggewaschen hat. Es ist auch der Bund des Segens, der Segensbund. Rainer.
Was mir nochmal ganz deutlich wurde während der ganzen Predigt, ist auch das, was wir am Anfang gesagt haben bei den Eindrücken, dass wir einen großen Gott haben und einen Gott, der uns liebt. Einen Gott, dessen Grundlage ist, dich zu segnen. Das ist absolute Grundlage. Und ich habe so ein kurzes Wort gekriegt vorhin. Sorgt euch nicht, warum? Also Gott, der hat echt vorgesorgt, dass wir uns nicht sorgen müssen. Und wir haben so einen großen Gott, ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich irgendjemand von euch fragen würde und zu euch sagen würde, meinst Gott hätte vergessen, dass er finanzielle Dinge für dich erledigen kann? Meinst Gott hätte vergessen, dass er ein familiäres Problem für dich gerade rücken kann? Er ist so groß, ihm sind einfach alle Dinge möglich. Er kann alles. Und er will alles. Und dieses Wollen, das muss einfach auch ein Teil sein von uns. Er will, weil oft ist noch irgendwie in unserem Denken drin, ha, vielleicht will er gar nicht. Und das ist einfach falsch. Das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Die Grundlage, wenn wir über Gott nachdenken, ist, dass er von Grund auf gut ist. Und dass er gute Gedanken für dich hat. Nicht für deinen Nachbarn, für den auch. Aber nimm's immer zuallererst persönlich. Und dann wird es ein persönlicher und ein konkreter Gott. Wie hat Gott vorgesorgt? Wie hat er das gemacht? Vorhin haben wir das Bild gesehen. Er starb am Kreuz. Und indem er starb, hat er für alles vorgesorgt. Er hat nicht nur vorgesorgt, dass wir wirklich das ewige Leben haben. Er hat auch vorgesorgt, dass, wie es der Uwe gesagt hat, dass wir volle Genüge haben. Und zwar in jedem Bereich. Und wir müssen wissen, dass wir auch gegen den Teufel kämpfen müssen, gegen die Gedanken. Wenn du einen Gedanke hast, der Gott einschränkt oder klein macht, dieser Gedanke kommt einfach vom Feind und wir müssen das auseinanderhalten. Und deswegen brauchen wir die Beziehung zu Jesus, deswegen brauchen wir das Wort. Ich lese kurz zwei Verse vor. Johannes 6. Da sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nie mehr dürsten. Und das ist ja gerade das Geheimnis. Diese Worte, die sind lebendig und die sind ewig. Und da ist Kraft drin, da ist Wahrheit drin, da ist Gott drin. Das ist ein Wort, das kannst du wortwörtlich nehmen. Und der Weg geht nur über Jesus, er geht nur über seinen Tod. Und es nützt auch niemandem irgendwas, wenn er Gott nicht hat und er denkt, naja gut, wenn ich jetzt ein Stückchen Brot esse, was da vorne liegt, habe ich das ewige Leben. Sondern wenn ich glaube, dass er mein Gott ist und für mich gestorben ist, dann habe ich das ewige Leben. Und ich mache das fest als ein Zeichen, indem ich das Brot esse, sein Leib, was das ewige Leben bedeutet, dass ich ja habe, wenn ich an ihn glaube. Und dass ich auch die Vergebung habe, die ich brauche, wenn ich sein Blut trinke. Der Geist ist, der da lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Und ich denke, in diesem Bewusstsein und vor allem in Dankbarkeit auf einen großen Gott, der uns lieb hat, der für uns vorgesorgt hat, der uns alle Türen aufgemacht hat durch seinen Tod, dass wir in diesem Denken das Abendmahl einfach einnehmen. Und es heißt auch in der Schrift, das tut zu meinem Gedächtnis. Und ich lade euch ein, dass ihr einfach nach vorne kommt, dass er das Brot isst, als ein echten Zeichen, als ein Zeichen für das ewige Leben, dass Gott starb für dich persönlich und dass ihr das Blut trinkt für die Vergebung, die dir Gott gegeben hat. Und die Vergebung, die braucht jeder und die hat auch jeder. Und ich lade euch einfach ein, dass ihr jetzt nach vorne kommt in Dankbarkeit und das Abendmahl einfach einnimmt mit uns. Und ich will es nochmal kurz sagen, jeder, der, egal, ihr könnt da auf die linke oder auf die rechte Seite kommen, das Brot einnehmen und euch so eine kleine Schale hole zum Trinken. Ihr könnt alle ein neues Testament dann gleich mitnehmen. Es gehört euch.
Ich möchte dann auch noch einfach sagen, wir wollen das dann so machen, dass wir anschließend, wenn wir das Abendmahl eingenommen haben, möchten wir alle herzlich einladen, die krank sind, die Gebet haben möchten. Unsere Leiterschaft und das Ministry-Team soll dann bitte sich hier vorne sammeln. Wir möchten für alle Kranken hier heute noch ganz persönlich für euch beten. Und wir werden aber nach dem Abendmahl kurz noch ein Abschlussgebet sprechen, möchten den Raum geben, die dann spüren, okay, es ist für mich jetzt okay, dass sie nach Hause gehen können. Und wer krank ist, bitte bleibt einfach dann da nach dem Abendmahl. Wir rufen euch dann nach vorne und wir möchten noch für euch persönlich unter Handauflegung beten. Okay? Dann kommt ihr jetzt einfach nach vorne. Wir laden euch ein, am Tisch des Herrn teilzuhaben. Und neben dem normalen Brot nehmt ihr das echte Brot des Lebens, ein neues Testament noch mit. Und nimm einfach später hinten am Infotisch noch dir einen ganzen Stapel mit. Und gib es, das Brot des Lebens, an andere weiter.